Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. In diesem zweiten Teil unserer ersten ETF-Folge sprechen Ingo und ich über Schwankungen und Risiken, nachhaltige ETFs und über die Frage, was passieren würde, wenn wir uns entscheiden würden, gar nicht zu investieren. Viel Spaß.
Okay, und wenn wir jetzt dabei bleiben, bei diesen 1600 Unternehmen, hat man dann in einem ETF auch wirklich 1600 Türklinken, wenn man das wieder so bildlich sehen will, oder hat man noch weniger? Das frage ich mich. Ist es wirklich die gleiche Größe wie eine Aktie oder ist es weniger?
Was meinst du genau mit Größe, also die Masse der Unternehmen? Oder?
Nee, also in Aktiengröße. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben, also in dem MSCI World sind also 1600 Unternehmen und dann nehmen wir jetzt irgendwie eine große Firma und davon möchte ich eine Aktie haben und kaufe damit in Anführungszeichen eine Türklinke oder weiß ich nicht, vielleicht sogar.
Ja, du bist bei den einzelnen Unternehmen, ich glaube, dann habe ich es richtig verstanden, du bist natürlich immer nur bruchteilhaft daran beteiligt. Ne? Also wenn du jetzt 100 Euro in die Hand nimmst und eine Apple-Aktie kaufst, dann hast du prozentual mehr Türklinken. Ja, da wirst du wahrscheinlich nicht mal eine haben, aber nehmen wir mal an, ja, du hättest also mehr Türklinken in dem Beispiel, als wenn du jetzt in einen ETF mit 1600 Unternehmen investierst, wo Apple einen kleinen Teil ausmacht. Dann hast du halt nur ein Zentimeter von der Türklinke im Endeffekt.
Okay, genau, das wollte ich wissen. Das hat ja wieder Vor- und Nachteile. Also je nachdem, in was ich glaube, das haben wir auch drüber gesprochen, auch damals mit Michael. Aktien machen natürlich Sinn, wenn man an ein Unternehmen glaubt. Und dann
genau, und da sind wir jetzt am Punkt, ne? Glauben, das sagt man immer so schön, an der Börse tut man in der Kirche, ja. Und Wissen. Und darauf basieren halt auch viele ETFs, ist halt besser. Und da können wir mal so ein bisschen auf den Ursprung eigentlich zurückkommen. Und die Ursprungstheorie kam von Louis Bachelier. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Also der hat um 1900 angefangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also schon um 1900 ist die Idee von ETFs entstanden.
Ich dachte, es wäre relativ neu, muss ich sagen.
Ja, also die ersten ETFs gibt es so ungefähr seit 1970 tatsächlich.
Okay.
Damals von State Street Global Advisors auf den Markt gebracht. Heute heißen die SPDR, die by the way auch mittlerweile oder immer noch den größten ETF haben mit 200 Milliarden drin. Ne? Und aber aufgegriffen und verfeinert wurde das in den 50er Jahren von Harry Markowitz, der vielleicht mal BWL studiert hat oder VWL, dem wird er was sagen, weil er nämlich auch einen Nobelpreis bekommen hat.
Müsste ich als BWL-Monster wissen, ne? Aber weiß ich nicht.
Bam, es kommt doch. Aber du kannst deine BWL-Freunde fragen, ob du es wusstest.
Ich mache das Quiz, ja.
Nee, und der hat einen Nobelpreis für die moderne Portfoliotheorie bekommen, das ist ein anderes Thema. Aber im Endeffekt soll der Vorteil, und deswegen komme ich da jetzt drauf und erzähle die Historie kurz, soll der Vorteil von ETFs sein oder von der breiten Streuung, als Stichwort Diversifikation, dass du eine gleiche Rendite machst bei weniger Risiko. Ja, das bedeutet, dass du durch dieses breite Streuen, und das ist auch ein großer Vorteil dann bei ETFs, dass du die Rendite am breiten Markt mitnimmst.
Also aber den durch Gewinn?
Genau. Bei weniger Risiko. Und ich meine, wer hat das nicht gerne? Also stell dir vor, du bist im Casino und du spielst Roulette und du kannst sagen, ich habe eben nicht mehr nur Rot und Schwarz und Grün, sondern stell dir vor, du kannst Grün schon mal eliminieren. Ja, dann hättest du schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit. Bei aber, und das ist quasi der Trick an der ganzen Sache, das geht natürlich im Casino nicht, bei aber höheren Gewinnchancen gleichzeitig. Ne? Und also du kannst.
Das klingt zu perfekt wieder, um wahr zu sein.
Ja, aber das ist tatsächlich so die Macht, die eben diese breite Streuung hat, dass du bei gleichbleibender Rendite geringeres Risiko hast.
Und das ist, weil man eben so viele investiert, weil man, wenn man in den MSCI World also ein ETF des MSCI Worlds kaufen würde, weil ich dann in 1600 Unternehmen gleichzeitig investieren würde.
Genau. Genau, weil du im Endeffekt ja die breite Weltwirtschaft abbildest, ne? Also wenn wir haben Bevölkerungswachstum, wir haben technologischen Fortschritt, das sorgt für Wachstum bei Unternehmen. Und das ist quasi eine pauschale Rendite, die es am Markt gibt. Man spricht da auch von Marktrendite, die so zwischen 7 bis 9% liegt historisch. Die liegt da auf der Straße.
Was heißt das, pro Jahr oder?
Pro Jahr. 7 bis 9% pro Jahr. Ne, natürlich mit Schwankungen. Da müssen wir auch nochmal drauf kommen. Das ist so das Thema Risiko. Aber an sich liegt die da. Jeder kann sie sich abholen. Und ich kann es halt, aber es gibt gewisse Risiken. So. Und wenn ich jetzt halt nur 3 Unternehmen habe, dann kann ich Glück haben, dass sie die Rendite auch machen. Die können mehr machen, die können auch weniger machen. Aber je mehr ich halt habe, je mehr Unternehmen ich habe, desto mehr komme ich an diesen Mittelwert von 7 bis 9%. Ja, also 10.000 Unternehmen jetzt nicht, irgendwann ist auch Schluss, ja. Aber wenn ich quasi einen Querschnitt aller Unternehmen weltweit habe, dann kann ich diese Rendite ganz gut abbilden, habe aber gleichzeitig weniger Risiko. Und das ist eben der große, große Vorteil, Diversifikation und dadurch gleiche Rendite bei weniger Risiko von ETFs.
Klappt das auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte aber gar nicht in alle Unternehmen investieren, sondern eben nur in nachhaltige, dann hat man vermutlich viel weniger Auswahl. Klappt das trotzdem mit der Rendite?
Ja, also es kommt immer drauf an. Man sollte nicht filtern nach Branchen oder nicht nach speziellen Ländern oder Regionen. Also was ich häufig höre ist, ja, Amerika mit Trump, das will ich nicht wählen oder nicht kaufen oder UK mit Brexit, das ist mir zu unsicher. Ja, aber wer weiß das schon, wie es sich in Zukunft entwickelt? Ich meine, Amerika ist das beste Beispiel. Die Börse hat eine super Rendite gemacht in der Trump-Zeit. Ja, und das sind so persönliche Bewertungen, das sind auch psychologische Fehler an der Stelle einfach. Und um auf das Thema Nachhaltigkeit zu kommen, ist es tatsächlich so, dass man dort nicht nach speziellen Branchen, Rohstoffen, Ländern oder Regionen filtern sollte, sondern eher schauen sollte, und da gibt es halt spezielle ETFs wieder, die Indexe, Indizes abbilden, ja, die halt sagen, okay, wir filtern nach ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Wir filtern nach Geschäftsfeldern. Also wir wollen keine Unternehmen haben, die viel Umsatz mit Pornografie, Alkohol, Tabak oder genetisch veränderten Organismen machen zum Beispiel. Ne? Und. Also da kann man schon filtern. Und wenn man das halt eben nicht regional unterteilt, und darauf will ich eigentlich hinaus, dann kann man eine ähnliche Rendite machen, aktuell sogar leicht besser als mit dem normalen MSCI World. Und man hat auch ähnliche Schwankungen, tatsächlich einen Ticken mehr, weil wenn man zum Beispiel so einen eng gefilterten, nachhaltigen ETF nimmt, das heißt dann SRI, ist eine Filtermethode, Social Responsible Investment, dann hat man statt 1.600 Unternehmen noch 400 Unternehmen drin, was aber immer noch ausreichend ist. Es ist natürlich ein höheres Risiko, ja. Das, hoffentlich hast du das halt auch schon verstanden. Aber es sind immer noch mehr als ein aktiv gemanagter Fonds, der 30 bis 50 im Schnitt hat. Also das darf man immer nicht verkennen.
Okay, interessant. Okay. Das heißt, wenn ich die nachhaltige Variante wähle, dann geht es mir besser, aber ich gehe ein höheres Risiko ein und das ist ja auch das Stichwort. Lass uns mal genau über die Risiken vielleicht reden. Du meintest gerade, die Schwankungen können da, sind die gleichen oder können extremer sein bei nachhaltigen ETFs?
Zum Beispiel natürlich generell bei ETFs. Ne? Also ich meine, ETFs mit einem ETF machst du immer die Bewegung mit, die der Index macht. Im Endeffekt der Markt. Wenn es 50% nach unten geht, machst du 50% nach unten mit. Geht es 50% nach oben, machst du 50% nach oben mit.
Und der Markt, haben wir gelernt, sind wir, weil wir investieren. Unter anderem.
Oder auch nicht.
Das heißt, weil ich gerade nicht investiere, mache ich auch mit. Automatisch.
Ja, also wenn du dich jetzt entscheidest, eine Apple-Aktie zu kaufen oder nicht zu kaufen, ist das ja eine Entscheidung. Und wenn viele eine Entscheidung treffen, ich will eine Apple-Aktie nicht kaufen und gleichzeitig kommen Leute auf die Idee, die zu verkaufen, naja, wenn ich nur verkaufen will und keine neuen Käufer finde, dann sinkt der Preis.
Okay. Finde ich eine gute Erkenntnis, muss ich sagen. Simpel, aber sehr gut. Das heißt ja auch, ist ja auch eine Motivation, oder wäre für mich jetzt eine Motivation zu sagen, ja, ich möchte Teil des Systems sein, denn wenn ich nichts mache, mache ich eigentlich auch mit.
Ja, das stimmt. Tatsächlich. Also wird mir gerade auch so bewusst, um ehrlich zu sein. Aber ja, es ist tatsächlich so. Auch wenn ich keine Entscheidung treffe, bin ich schon automatisch Teil des Systems.
Okay, Kommen wir also jetzt zu den Schwankungen.
Ja, genau. Also grundsätzlich die Risiken bei nachhaltigen ETFs vor allem sind halt, dass man geringer diversifiziert. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ansonsten gibt es jetzt, was ich kenne, keine weiteren wissenschaftlich belegbaren Gründe, warum jetzt ein nachhaltiger ETF außer der Diversifikation jetzt risikoreicher ist als ein, also es kommt natürlich immer auf den ETF an, das muss man dazu sagen, wir reden jetzt sehr pauschal über nachhaltige ETFs, da gibt es zig Unterkategorien, es gibt auch nachhaltige Branchen-ETFs, da machen wir mal ein Beispiel, Clean Energy, saubere Energien, wo ich speziell auf Wasser, Wasserstoff, Wasserkraft, Solar, Wind setze. Und stellen wir uns mal vor, morgen wird die ganze Welt sagen, screw it, Klimawandel gibt's nicht, ja, und alle Förderungen würden abgesägt werden. Naja, dann kann man sich vorstellen, was mit diesen Unternehmen passiert, ja, die jetzt stark davon leben, dass man energieeffizient bauen möchte, dass man erneuerbare Energien fördert. Wasserstoff ist ja in allem Munde, ne? Elektroautos, also was passiert mit Tesla dann, ja? Das kann man sich, glaube ich, ausmalen. Das heißt, wenn man so auf spezielle Themen setzt, dann ist das deutlich schwankungsanfälliger. Also da ist es mir wichtig, nochmal zu unterscheiden, weil dann da eben auch die Risiken, die man aushalten muss, größer sind. Also man braucht einen längeren Atem, man muss mehr Verlust oder mehr Wertminderung zwischenzeitlich mal ertragen können. Und das ist so das Stichwort, ne?
Okay, das ist also zum Festhalten für mich jetzt. Es macht nicht Sinn, unbedingt in eine Branche zu investieren, sondern auch da eben breit streuen, breit diversifizieren. Bezüglich Risiko finde ich das trotzdem gerade sehr amüsant, dass wir natürlich über die Risiken von Aktien gesprochen haben. Mehr mit Herrn Professor Dr. Hartmut Walz als mit dir und Michael in den anderen zwei Folgen. Wenn man sich das aber jetzt mal also vergleicht, sagen wir, ich würde in einen ETF investieren, der 400 Unternehmen enthält, dann ist es doch unglaublich viel wenig, oder sagen wir so, es ist viel risikoärmer, als wenn ich in ein paar Aktien investieren würde.
Total, ja.
Also das muss man ja nochmal herausstellen, wie groß der Unterschied ist vom Risiko.
Ja, er ist richtig groß. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, und das darf man nicht verkennen, ist ein ETF nicht risikoarm. Also wenn du, es ist jetzt deswegen kein Tagesgeldkonto oder ein Girokonto, ja, sondern wenn ich jetzt, worüber wir gerade sprechen, wir sprechen über Aktien-ETFs. Und Aktien-ETFs, die können gut und gerne mal um 50-70% sich im Wert mindern für eine gewisse Phase. Okay. Und dann muss man sich, und das sind aber generelle Risiken. Das sind Risiken, die im Endeffekt bei uns in der Psyche liegen, in dem, wie wir wieder mit Geld erzogen wurden. Kann ich das aushalten? Ja, also was mache ich daraus aus dem Geld?
Also verkaufe ich sofort oder lasse ich es trotzdem liegen?
Genau, halte ich das durch, ne? Also wenn ich 50.000 Euro angelegt habe und dann 50% weniger habe, sind das dann für mich 50%? Sind das 25.000 Euro? Und ich denke mir, Alter, 25.000 Euro, so viel habe ich in meinem Studium in 2 Jahren nicht gehabt. Oder das ist
du
für
bist
mich
ja witzig.
Ein Kleinwagen, ne? Oder mein Vater hat schon mal so viel Geld verloren. Ja. Das sind ja alles Dinge, die dann in einem vorgehen können. Und was ich auch immer feststelle, von manchen, ich habe ja auch viel mit Moneypennies zu tun, von Natascha von Mother Moneypenny. Und was man immer liest ist, du kannst mit so einem ETF, wie im MSCI World ETF, über, ich glaube, der längste Zeitraum, das hatte Herr Walz, glaube ich, auch erwähnt, sind 13 Jahre. Das heißt, wenn du so einen MSCI World ETF hast und 50-55% Wertminderung zwischendurch hattest, wenn du es 13 Jahre durchhältst, gab es keinen Zeitraum, wo du im Minus gelandet bist. Du bist im Worst Case plus minus null rausgekommen. Ist ja eigentlich erstmal ganz schön, wo man weiß, okay, wenn ich so lange durchhalte, naja, dann kann ich schon mal keinen Verlust machen. Das ist so, safe, da kann man einen Haken dran machen. War bisher in den letzten 200 Jahren Kapitalmarkthistorie so. Aber ich baue es mal um. Wenn ich in den Brunnen falle und ich weiß, ich komme wieder raus, spätestens nach 13 Jahren, ist ja die Frage, wie viel Licht brauche ich unten, damit ich nicht verrückt werde? Sprich, ja, wie tief kann ich denn fallen und wie lange kann ich da unten bleiben, bis ich sage, ne, wir nehmen mal an, es gibt einen Notfallknopf, ja, ich kann mich wieder rausholen lassen, aber dann ist alles oder ist ein Großteil weg. Und das ist ja genau die Frage, wie lange kann ich mich da unten im Dunkeln aufhalten oder wie viel Licht muss ich noch sehen am Ende des Tunnels?
Also auf die ETFs bezogen.
Auf die ETFs bezogen, ja, kann ich minus 50% aushalten oder halt nur minus 25%?
Ja, aber beziehungsweise auch was, mit, was du gesagt hast mit dem Licht. Also wenn ich einen ETF jetzt habe und ich sehe die ganze Zeit, okay, da kommt gar keine Rendite raus, habe ich wirklich Lust, den 10 Jahre zu halten oder 13?
Genau. Und kann ich das auch? Kenne ich das auch? Bin ich so? Ja, das sind ganz andere Fragen. Und das ist das hauptsächliche Risiko. Das Risiko liegt nicht bei den ETFs. Das Risiko liegt an dir und mir, am Mensch.
An ja, okay, aber ich will doch nicht in ETF investieren, ohne Gewinn zu haben, oder? Also
ja, das, oder ich mache es ja nicht richtig, nur als Sparbüchse. Aber Gewinn gibt es nur mit Risiko.
Mit Risiko bedeutet aber auch eben so, solchen Schwankungen, dass ich kein Plus sehe.
Genau, dass du für eine gewisse Zeit kein Plus siehst.
Okay, das heißt, man muss Vertrauen haben, dass es irgendwann hochgeht und wenn es erst nach 25 Jahren ist.
Ja, 25 Jahre gibt es nicht. Ne? Oh, also es gibt okay. 13 Jahre. Jahre. Wenn man in Aktien-ETFs wie so ein MSCI World investiert, das ist bei ETFs mit einer der risikoreichsten Varianten. Immer noch deutlich risikoärmer als eine Einzelaktie, aber eine risikoreiche Variante. Und
kannst du das mal ganz kurz mit den 25 Jahren erklären, warum das nicht geht? Also nach 13 Jahren passiert was?
Nach 13 Jahren, also das ist Historie, ja, also du diesen MSCI World. Mhm. Die ETFs gibt es noch nicht so lange. Aber den Index, ja, wie den DAX. Mhm. DAX-ETFs gibt es auch noch nicht so lange. Aber den Index, den DAX, den gibt es ja schon seit 1900, weiß ich nicht, 72 oder so. Ja, und den MSCI World ähnlich. Das heißt, ich kann auf einen sehr langen Zeitraum schauen und mir anschauen, was wäre denn mein Worst Case gewesen? In Amerika, bei so einem S&P 500, das sind die größten 500 amerikanischen Unternehmen, kann ich das teilweise bis 1900 zurückverfolgen. Und dort sehe ich halt, dass ich über 10 bis 12 Jahre, egal welchen Zeitraum ich nehme, ob ich 1960 bis 1959, bis 69, ob ich von 75 bis 84, von 90 bis 99, ne, also immer so 10 Jahreszeiträume, sehe ich, dass ich im Worst Case, in dem Beispiel vorhin vom MSCI World, maximal 13 Jahre gebraucht hätte, um wieder auf plus minus null zu kommen. Das heißt, mit der Einstellung muss ich reingehen, dass ich im Zweifel mal eine Durststrecke habe von 13 Jahren. Dafür werde ich aber belohnt. Mhm. Wenn ich das also länger durchhalte, ja, wir nehmen mal an, wir würden noch 7 Jahre dazu rechnen, wir sind overall bei 20, dann würde meine durchschnittliche Rendite, je nach Zeitraum, das schwankt natürlich auch, aber trotzdem irgendwo bei 6-7% oder 8-9 legen, je nachdem.
Mhm. Aber das meinte ich ja mit dem 25, dass man es länger liegen
genau,
lässt.
Genau, genau. Dann wirst du belohnt. Also auf 25 Jahre, wenn du jetzt anlegst und dir einen ETF kaufst, auf die nächsten 25 Jahre, wirst du immer mit Plus rausgehen. Ich meine, es wären so 4-5% im Minimum pro Jahr. Mhm. Und das okay, ist besser also als jedes Tagesgeld und besser als viele andere Anlagen.
Also wir schließen aus, dass ich jetzt einen ETF anfange, damit ich nächstes Jahr ganz coole Weihnachtsgeschenke kaufen kann.
Ja, das ist dafür nicht die richtige Anlage. Okay. Das ist vollkommen richtig. Ne? Und um nochmal darauf einzugehen, vielleicht, das ist so, was ich häufig beobachte, da können wir nochmal, also wir haben es ja mal bei den Anlageinstrumenten, die es so gibt, ne, ETFs, was viele nicht verstehen, es gibt auch verschiedene Arten von ETFs. Es gibt Aktien-ETFs, das haben wir gerade besprochen, das kennen viele, MSCI World oder zum Beispiel auch für dich Schwellenländer, Emerging Markets. Es gibt aber auch Anleihen-ETFs, die je nachdem, wie man sie aufbaut oder welche ETFs man kauft, risikoärmer sind. Mhm. Es gibt auch in Anführungszeichen Immobilien-ETFs, sogenannte REITs. Also das sind eigentlich Aktien-ETFs, die aber nur Immobilienunternehmen kaufen, die schwankungsärmer sind. Ja, oder es gibt Gold-ETFs. Das sind keine wirklichen ETFs. Das nennt sich dann nicht Exchange-Traded Funds. Ne? Das heißt ja ETF, Exchange-Traded Fund, sondern es sind Exchange-Traded Commodities. Ja, Rohstoffe, in dem Fall Gold, zum Beispiel Bitcoins gibt es auch neuerdings, auch okay. Ein ETC. Also das sind auch alles Formen von börsengehandelten Indexfonds im Endeffekt, die es dort auf der Welt gibt. Und es sind nicht nur Aktienfonds. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte gar nicht so viel Verluste aushalten, ich will jetzt Eigenkapital sparen für meine Immobilie oder ich will eine Weltreise machen in drei, vier Jahren. Dann kann ich nicht so viel Risiko gehen. Alles andere wird zocken. Na, dann kann ich nicht nur ein MSCI World nehmen. Dann muss ich halt mir andere Anlageklassen raussuchen, die weniger schwanken. Wie ein Airbag beim Auto im Endeffekt. Ja, also ich kann nicht nur Vollgas geben, sondern ich muss auch mal überlegen, wenn ich in die Kurve fahre, wie bremse ich denn wieder? Und wenn es dann mal crasht und ein bisschen holprig wird, dann ist es halt ganz gut, ein bisschen Federung zu haben und ein Airbag. Und dann kann ich halt nicht nur Aktien-ETFs nehmen, sondern muss auch noch andere Varianten mit im Petto haben.
Mhm. Das heißt also, es ist doch möglich, einen kürzeren Zeitraum zu wählen, den man investiert, aber dann muss man sich anders aufstellen.
Genau, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Dann kann man nicht nur ein MSCI World nehmen, ja, sondern muss auch noch andere Dinge mit hinzuziehen. Rein technisch gesehen, das hat nichts mit der Psychologie zu tun. Also auch wenn ich 50 Jahre lang Anlagezeitraum habe, ne, das war dieses Brunnenbeispiel, auch wenn ich 50 Jahre Anlagezeitraum habe, aber sage, ich bin totaler Schisser oder Schisserin, dann heißt das nicht, dass ich nur ein MSCI World nehmen kann, weil wenn ich diese 50% Verlust nicht aushalte oder selbst wenn ich sie aushalte, mich mega unwohl fühle und nicht mehr schlafen kann, dann ist das keine Geldanlage, die Spaß macht und die einen glücklich macht.
Mhm. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir jetzt über ETFs sprechen, denn über diese ganzen anderen, also Anleihen, Rohstoffe etc., darüber reden wir noch in einzelnen Folgen. Das heißt, es ist aber jetzt schon mal gutes Grundgerüst zu besprechen und dann kann man bei jeder anderen Folge nochmal darauf eingehen, was jetzt es dafür ETFs zu gibt.
Ja, können wir sehr gerne machen.
Gibt es denn auch ETFs, die das mischen? Also die zum Beispiel jetzt sagen so, ein bisschen Gold, Aktien und so weiter in einem? Oder gibt es immer nur getrennte Branchen?
Nee,
es oder, gibt nee, wie heißt das nicht Branchen, sondern
ja, immer nur getrennte Anlageklassen.
Ja, genau.
Ja, also meines Wissens nach gibt es die nicht. Also es gibt keine, das wären ja also in der aktiven Welt heißt das Mischfonds. Ja? Und was ich kenne, sind quasi ETF-Dachfonds. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber stellen wir uns mal vor, wir hätten ein Haus mit 4 Säulen. Ja, und jede Säule ist eine andere Anlageklasse. Nehmen wir mal Aktien, Anleihen, Cash, ja, und Gold. So, ein ETF ist quasi eine Säule. Und jetzt kann ich aber sagen, ich habe ein Dach drüber gebaut, das alle 4 Säulen vereint. Und auch noch je nach Marktlage vielleicht die Säulen unterschiedlich groß werden lässt oder kleiner werden lässt. Das ist dann ein ETF-Dachfonds. Aber auch wenn der ETF-Dachfonds heißt, ist es an sich kein natürlicher ETF mehr, sondern ein aktiv gemanagter Fonds, der vielleicht einfach nur sehr günstig ist. Also so ein Beispiel, was man mal kennt, was tatsächlich ein gutes Mittel ist, ist der Arero. Das ist so ein Fonds, der quasi alles vereint. Ja, aber es ist eben per se kein ETF in der klassischen Definition.
Okay. Das waren unglaublich viele Informationen zu ETFs in dieser Doppelfolge. Wir werden nicht aufhören, über ETFs zu reden. Ich glaube, es gibt noch einiges darüber zu erfahren.
Definitiv.
Oder hast du gerade noch was auf dem Herzen, Ingo? Du guckst gerade wehleidig. Nein, wir hören auf.
Ja, also ich denke, das passt dann mal erstmal an der Stelle. Ne? Man kann immer noch mehr ins Detail gehen. Ich denke, das macht dann an späteren Stellen Sinn, was es damit auf sich hat. Ne? Ob ich jetzt, wenn ich so einen DAX abbilde, ob ich dann tatsächlich die Aktien kaufe oder ob ich mir jemanden suche, der die für mich kauft quasi. Ne? Und. Also da gibt es noch viele, viele andere Dinge. Setze ich nur auf steigende Kurse? Kann ich auch auf fallende Kurse setzen mit ETFs und so weiter?
Ja.
Könnt ihr uns da draußen auch gerne mal in der Community ein bisschen Feedback geben, was euch noch dazu interessiert? Und du natürlich auch, Lena, klar, ne? Wenn da noch Fragen auftauchen, dann
machen wir noch mal. Ich muss mich erstmal mit einer Colorado-Tüte hier hinsetzen und darüber nachdenken, was ich gerade gelernt habe. Das war sehr spannend. Ich muss schon sagen, mein Bauchgefühl ist etwas besser bei ETFs, als es bei Aktien war. Aber heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem, ne, wie du es genannt hast, auf der Spielwiese auch mal Aktien ausprobieren kann.
Ja, genau. Also man kann es ja auch mischen. Ne? Wichtig ist halt immer der Core einer Anlage, so sage ich das immer, sollte aus ungefähr 80, also mindestens 80% ETFs bestehen, breit gestreut, ja, weil gute Rendite bei geringerem Risiko. Und wenn ich dann in meiner Aktien-App oder GetQuinn oder wie sie alle heißen, wenn ich dann meine Watchlist habe mit Aktien, die mir besonders gefallen, wo ich einfach dran glaube, hey, dann probier es aus, weil das Schöne daran ist, man beschäftigt sich mit dem Kapitalmarkt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man sammelt Erfahrung, ja, aber mit verhältnismäßig wenig Geld zu seinem Gesamtvermögen. Und das ist wichtig, dass man da mit wenig Geld Erfahrung sammelt oder im Verhältnis auf jeden Fall prozentual und da nicht übertreibt, weil dann kommt sonst Stress auf, Angst, Panik. Na, und das ist eben das, was wir vermeiden wollen, auch in deiner Situation, weswegen wir ja so situativ und langsam vorgehen.
Ja, ich habe ja von meinem Bauchgefühl gerade geredet. Was ist dein Bauchgefühl oder sagen wir auch deine Realität? Weil bei du bist ETFs. Ja schon großer Aktienfan. Bist du trotzdem jemand, der sagt, klar, das macht Sinn, in ETFs zu investieren?
Total, total. Also um breit gestreut dort anzulegen, würde ich es jedem empfehlen. Ne? Und ich mache es selbst auch. Ich habe auch meine Spielwiese. Die hat sich dann über die Zeit sehr vergrößert. Also ich kann sehr viel spielen gerade. Aber ich will für Dinge, die strikt geplant sind, wenn es mal einen Immobilienkauf gibt, Familie oder auch Altersvorsorge, da will ich halt nicht zocken. Und ne, das ist mein Core. Und mein Core ist ein bisschen geringer wahrscheinlich als das, was ich gerade gesagt habe. Dafür bin ich halt auch Profi und denke, ne, das ist auch nur eigenes Denken. Ich glaube nicht, dass ich Krösus bin oder, ne, Krösus ist der Falsche, aber dass ich allwissend bin in dem Bereich.
Das haben wir so oft immer diese...
Ja, es ist wie Sprichwörter vertauschen. aber dass ich da allwissend bin, das ist so ein, ne, Hobby auch von mir und deswegen habe ich meinen Core ein bisschen geringer gestaltet. Aber, und das ist nochmal wichtig zusammenfassend, auch ich investiere in ETFs und es ist doch schön zu sehen, dass wenn ich in ETFs investiere, 7-8%, wenn ich so einen Aktien-ETF mache, bekomme pro Jahr. Und wenn ich 7-8% bekomme pro Jahr, dann verdoppel ich ungefähr alle 8 bis 9 Jahre mein Kapital.
Das klingt schön. Ich kann es nicht anders sagen. Danke, Ingo. Und wir machen bald weiter mit ETFs. Wie wir damals in Folge 13 gelernt haben, ist ein ETF ja ein Anlagevehikel. Und wir reden bei Aktien und Anlagen und so weiter über Anlageklassen. Das heißt, wir werden noch weiter ein bisschen über das Anlagevehikel ETF reden. Mhm. Und dann geht es weiter mit den Anlageklassen. Und ich bin schon auch jetzt schon gespannt, was Anleihen sind, damit ich vielleicht auch dann Anleihen-ETFs kaufen kann irgendwann.
Ja, einen schönen Mix. Ne, du stehst ja auf die Colorado-Tüten und nicht nur auf die Gummibärchen.
Ja, ich muss auch zugeben, ich finde einzelne dann vielleicht manchmal doch besser. Mal sehen, wie ich meine Spielwiese nachher
weiß. Das ist ja ein perfektes Beispiel, fällt mir gerade ein. Es ist ja eben nicht nur, dass du dir dann eine Colorado-Tüte kaufst, sondern du kaufst ja auch noch einen Celebrations-Mix dazu oder so andere Dinge, wo auch noch wieder ganz viele verschiedene Dinge drin sind. Mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber Celebrations ist doch ein ganz schönes Beispiel mit ganz vielen Mickey Way und Twix und allem drum und dran drin.
Ja.
Das wäre dann, wenn du dann einen Anleihen-ETF dazu kaufst. Dann hast du einmal Celebrations und einmal Colorado und was jetzt da sicherer ist, da fällt mir noch nichts zu ein, aber hey,
für die dazu Hüfte kommen wir noch. Genau. Ja, dann danke fürs Zuhören, ihr alle da draußen, und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Und wir hören uns alle wieder am Money Monday. Tschüss,
Bis Ingo. Bis dann. Tschüss, Lena.